zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mit dieser Episode nehme ich euch wieder mit in die Kunst- und Kulturmetropole Österreichs. Und zwar in das zeitgenössische Wien. Ganz besonders freue ich mich daher, eure Gedanken vorab auf die vielen kulturellen Puzzleteilchen meiner sehr geschätzten Wiener Kulturpartnerin BWM zu richten und ihr von Herzen für die Unterstützung zu danken. Zu den Arbeiten von BWM Designers and Architects im Bereich des Narrative Designs zählen unter der kreativen Führung von Johann Moser unter anderem Museumsprojekte wie das Haus der Geschichte Österreich, das Papyrusmuseum, das Literaturmuseum Wien, die Gestaltung der Bibliothek im neu renovierten österreichischen Parlament sowie die Gestaltung des Österreich-Pavillons für die Expo 2025 in Osaka und noch viele weitere zahlreiche Ausstellungsgestaltungen. BWM Designers and Architects sind Mitglied bei VERA, Verband für Ausstellungsgestaltung. Vielen Dank für euer Engagement. Und nun wünsche ich euch, liebe Hörende, viel Freude beim Hören der Folge Puzzleteilchen. Wer von euch hat ein heimliches Mantra? So einen kleinen Satz, der euch Tag für Tag durch das Leben trägt. In leichten wie in melancholischen, in albernen wie in nachdenklichen Momenten. Ein persönlicher Satz, der Halt gibt. Beispielsweise an einem Tag, der das Gefühl schenkt, oh je, ich falle gerade durch das Leben. Ich spreche mir in solchen Momenten gerne selber leise Mut zu mit den Worten, ein Weg entsteht im Gehen. Oder es ist, wie es ist. Das wirkt für viele banal, doch auf mich beruhigend und motivierend. Auch betrachte ich gerne die vielen Puzzleteilchen, die das Leben so schenkt. Und freue mich, wenn sich aus dem ein oder anderen noch so kleinen Puzzleteilchen etwas Bedeutendes zu dem großen Ganzen herausentwickelt. Neulich ließ mich der Titel eines Bildes mit dem Motiv eines Hundes innehalten. Jetzt wird's lustig. Ich habe mich sofort mit meinem Denken verstanden gefühlt. Ich verrate ihn euch. Some thoughts are persistent. Persistent bedeutet so viel wie andauernd, stetig abrufbar. Und es stimmt schon. In manchen guten wie anstrengenden Gedanken hänge ich in Dauerschleife fest. Entweder, weil ich von ihnen wirklich ein Stück weit sehr überzeugt bin, oder weil ich mich aus irgendeinem Grund einfach noch nicht von ihnen lösen kann. Geht euch das auch so? Ganz gespannt bin ich auf die Gedanken des Wiener Künstlers Julian Kohl. Und bin sehr dankbar, dass du, lieber Julian, mich heute an deinen Gedanken zu deinen Puzzleteilchen und deinem Werk teilhaben lässt. Bitte erzähl mir mehr von dir.
Oh, ja, also ich hatte das Glück, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo die Kunst eine große Rolle gespielt hat. War deswegen schon als kleiner Bub sehr viel in Museen und Theater und so weiter unterwegs. Das hat mich zwar interessiert, aber auch genauso gelangweilt natürlich. Als Zwölfjähriger möchte man lieber im Garten spielen oder auf irgendwelche Bäume klettern. Aber es hat mich doch sehr geprägt. Und vor allem die Bilder, die bei uns zu Hause an der Wand gehangen sind, haben mich sehr begleitet. Da waren dann auch natürlich Zeichnungen von meinen Geschwistern dabei. Und mich hat das immer sehr fasziniert.
Du hast nicht nur 2, 3 Geschwister,
Nein, oder? Ich habe 5 Geschwister, ja. Aber ich hatte vor allem sehr talentierte Schwestern, die wunderschöne Zeichnungen gemacht haben. Und da hing zum Beispiel bei mir über dem Bett ein goldgelbenes Schloss. Also das werde ich nie, das war so in den Wolken drinnen. Meine Schwester, wenn ich ihr heute davon erzähle, lacht sie drüber und sagt, ach, das war doch irgendeine Kritzelei, aber ich habe es geliebt. Das waren so Übergänge von hellgelb, dunkelgelb bis ins Orange hinein und dieses Schloss schwebte so in den Wolken und das hing über meinem Bett. Das habe ich jeden Tag stundenlang angeschaut. Kommt mir heute vor, wahrscheinlich waren es Sekunden, aber ja, also für mich war dieses visuelle immer sehr wichtig. Vor allem retrospekt gesehen kann man das dann so beurteilen. Als Kind habe ich das nicht gemerkt, dass ich da irgendwie einen Hang dazu gehabt habe. Und irgendwann wurde das immer stärker und ich erinnere mich noch, mit 15 war ich einmal in einer Ausstellung am Sonntag mit meinem Vater, Max Weiler, ein österreichischer abstrakter Künstler, den mein Vater sehr schätzt. Und da hat es mich wirklich das erste Mal so richtig erwischt. Also ich weiß noch, dass ich mich hinsetzen musste, mir jetzt den Kreislauf komplett zusammenkaut. Bin dort gestanden vor den Bildern und mich hat es wirklich körperlich mitgenommen. Und das Erlebnis war prägend. Also ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich ganz verloren in alles, was mit Kunst, Handwerk und all diesen Dingen zu tun hat. Und das war in der Schule auch, hatte ich das Glück, dass Handwerk und alles Künstlerische einen ähnlichen Stellenwert gehabt hat wie die anderen Fächer. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Spielerei, sondern es war wichtig. Und ich habe das auch sehr ernst genommen und war in diesen Fächern voll bei der Sache. Und das hat mich geprägt, glaube ich.
Bist du auf eine anthroposophische Schule gegangen?
Ja, ich bin auf Rudolf-Steiner-Schule gegangen in Wien-Mauer und habe da auch tolle Lehrer gehabt. Also ich sehe das heute bei meinen Kindern, wo ich auch versuche, viel zu erlauben, mit Werkzeug schon umzugehen, auch mit Messern und so, wo man ja eigentlich als Eltern immer sagt, oh, jetzt wird er sich schneiden oder irgendwas. Nee, aber dann schneidet er sich halt. Tun sie meistens eh nicht, lustigerweise. Und wir durften halt in der Schule auch wirklich mit Werkzeug arbeiten. Ich durfte auch zu Hause dann schon mit der Stichsäge im Keller und weiß Gott was alles. Und also dieses Basteln, dieses spielerische Arbeiten an Dingen, das Umsetzen, das war mir sehr nahe. Und ja, irgendwann kamen dann ganz andere Dinge und da macht man andere Sachen. Aber der Wunsch, mich künstlerisch auszudrücken, der war immer da. Und ich habe in der Zeit, wo ich dann später im Ausland als Fotomodel und Fashionmodel gearbeitet habe, in New York und Paris war, habe ich immer viel geschrieben. Ich habe am Laptop Musik produziert. Ich habe da immer versucht, mich auszudrücken. Ich habe aber nicht, lustigerweise, gar nicht so viel gezeichnet. Ich habe mir das nicht zugetraut. Ich habe nicht gedacht, dass das der Weg ist, um mich auszudrücken. Und dann hat sich das geändert. Dann war mir plötzlich, war mir klar, das hat viel zu tun gehabt mit 9-11. Also ich war in New York an diesem schrecklichen Tag, wie die zwei Flugzeuge ins World Trade Center gekracht sind. Und ich habe das gesehen von New Jersey aus. Und dieser Tag hat dann alles verändert für mich. Also da habe ich beschlossen, so, das war jetzt alles schön und gut bis jetzt, aber wenn du heute in diesem Flugzeug gesessen wärst, zurückgeschaut hättest auf dein Leben, weil diese armen Menschen wussten ja, dass sie sterben werden. Was hast du gemacht aus deinem Leben eigentlich? Ja, bis jetzt, das war irgendwie schön und lustig, aber die Dinge, die du wirklich tun möchtest, hast du nicht mal im Ansatz getan. Und an dem Tag habe ich beschlossen, so, und jetzt werde ich nach Österreich zurückgehen und werde Kunst studieren. Es hat dann lang gebraucht, bis ich in eine Klasse hineingefunden habe, bis mich die richtige Klasse, der richtige Professor Christian Ludwig Attersee in Wien gefunden hat. Und dann habe ich angefangen, Kunst zu studieren und habe einfach alles andere sein lassen. Ja.
Und deine Eltern, klar, sie haben dich als Teenager nicht ins Museum genommen. Waren die ganz begeistert, dass sie dachten, hoch, der Jüngste, der wird jetzt Künstler? Oder war das erstmal Julian? Lern doch was Gescheites.
Ja, das Gute ist ja, ich hatte 5 Geschwister. Ne?
Und ach, die haben das schon erfüllt.
Die haben alle was Gescheites gemacht sozusagen. Das war ein Riesenvorteil natürlich. Mhm. Und dass meine Eltern die Kunst so lieben, das war auch ein Vorteil. Aber ich glaube, sie haben sehr lange gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass das ernst gemeint ist. Ne? Die haben wahrscheinlich gedacht, das ist die nächste Spinnerei von dem. Aber ich war schon davor recht eigen, glaube ich, in meinen Entscheidungen. Wie ich dann aufgenommen worden bin, das war ein sehr schöner Tag für mich natürlich. Mein Vater hat geweint vor Freude. Der hat sich wahnsinnig gefreut und meine Mutter natürlich auch. Aber mein Vater, wo man sich vielleicht denken könnte, ups, der Sohn wird Künstler, hat sich wahnsinnig gefreut und war irrsinnig stolz. Das hat mich natürlich beflügelt. Ja, also da hatte ich keine großen Widerstände zu durchbrechen. Es waren andere Widerstände und jeder kennt das. Man muss halt sich reiben und man muss durch viele, viele Dinge durch oder drüber oder vorbei. Aber den hatte ich nicht, das war schön. Da wurde ich immer gefördert. Der Sprung war auch jetzt radikal erzählt. Ich hatte einen Mal- und Zeichenlehrer in der Schule. Wie gesagt, das war alles schon sehr ernsthaft. Also wir haben da Eitempera gemischt und so weiter. Und das war, muss ich sagen, eigentlich einer der wenigen Unterrichtsfächer, wo ich mich geärgert habe, wenn es vorbei war. Und wo ich mich nicht auf die Pause gefreut habe. Und es hängt auch noch im Haus meiner Eltern eine Matisse-Kopie, die ich gemacht habe, von einem monochromen Bild von ihm, von einem Bergarbeiter in Indien. Das ist wirklich gut geworden. Das ist wirklich, also das stimmt irgendwas. Ja, da ist eine Dynamik drinnen, die lebendig ist. Und ich habe das dann im Nachhinein eben, habe ich mich an diese Momente erinnert. Und ich habe gemerkt, Moment mal, aber da warst du doch ganz bei dir, wie du das gemacht hast. Und probier das doch wieder. Und ich habe dann auch in New York eben, wie wieder alle festsaßen, alle Flughäfen waren dicht nach 9-11, bin ich dann ins Geschäft gegangen und habe mir Malsachen gekauft und habe angefangen, dort einfach von jetzt auf gleich zu malen. Ja, da muss ich sagen, sind schreckliche Sachen ausgegangen. Das war absolut unbrauchbar.
Aber die noch?
Ja, nein, ich glaube, die habe ich dort weggeschmissen. Es ist ja oft so, man muss einfach beginnen. Man muss anfangen zu schwimmen und dann bewegt man sich. Und das war auch dann ein weiter Weg. Also ich bin nicht nach Wien gegangen, habe mich beworben und bin aufgenommen worden. So war das nicht, nein. Ich war auch realistisch genug, um zu wissen, da muss auch noch viel Arbeit kommen. Also ich habe einfach dann allen Agenturen überall gesagt, bitte ruft mich nicht mehr an, auch wenn es der tollste Job der Welt ist. Ich möchte nicht mich ablenken lassen und bin auch in eine andere Wohnung gezogen und so weiter, um die Möglichkeit zu haben, einfach zu arbeiten. Und habe dann wirklich lange und ich glaube über ein Jahr einfach an meiner Mappe gearbeitet und habe dann angefangen, mich zu bewerben. So einfach war das nicht. Aber dann auf der Angewandten hat es dann geklappt, genau. Ja, das war dann ein schöner Tag für mich.
Hast du 2001 in New York das erste Mal Angst kennengelernt?
Nein, die Angst kannte ich schon. Was ich, glaube ich, in New York kennengelernt habe, ist, dass das Leben ein Ende hat und dass das auch morgen sein kann. Und diesen blöden Kalenderspruch, nütze den Tag, ja, und lebe, als wäre es dein letzter, das ist mir sehr stark bewusst geworden. Und was mir auch sehr klar geworden ist, dass ich mit vielen Geschenken auf diese Welt gekommen bin, mit Möglichkeiten und dass es eine Verschwendung ist, die nicht zu nützen. Und da habe ich mir dann halt die Zeit genommen und wirklich auch gesagt, so, und was von diesen Möglichkeiten, die du da hast, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, ins Schauspiel zu gehen, das wurde mir sehr nahegelegt, hatte da wohl auch eine Begabung dazu.
Doch, dann hätte ich dich einfach als darstellender Künstler interviewt.
Ja, so zum Beispiel. Ja, wer weiß, ob ich das, also ich glaube, ich hätte die Nerven nicht gehabt fürs Schauspiel, also ich weiß nicht, ob ich dann heute hier sitzen würde. Wie auch immer, also ich habe dann wirklich gefiltert und es ist einfach das rausgekommen, die Fine Arts, wie man so schön sagt, und das war mir auch ganz klar, es hat sich dann sofort richtig angefühlt. Muss aber sagen, dass es dann viele, viele Jahre der Arbeit gebraucht hat, bis ich da wirklich angekommen bin, in dieser Klarheit, die ich da gespürt habe. Also das ist wie eine Vision gewesen oder einfach ein Bewusstsein, aber bis man das fühlt, dauert das natürlich schon eine Zeit.
Du bist 3 Jahre in Wien an der Akademie geblieben, oder?
Du sagst immer Akademie, ich war in Wien an der Angewandten. Es gibt in Wien die Akademie der Bildenden Künste und die Universität der Angewandten Kunst. Ja, die Angewandte nennen wir sie in Wien. Wir haben sehr viele gute Kunstklassen in Wien, ist toll. Und ich war an der Angewandten bei Christian Ludwig Attersee 3 Jahre. Und habe ich dann gewechselt, habe den Herbert Brandl kennengelernt, zu meiner großen Freude, und bin dann in seine Klasse gewechselt nach Düsseldorf und habe 3 Jahre dort studiert und habe dann bei Herbert Brandl den Meisterschülerdiplom gemacht. Der Direktor war damals Tony Craig. Ja, es war spannend. Also Düsseldorf war ein tolles Erlebnis. Ja.
Ich wollte gerade fragen, der Wiener in Düsseldorf, wie war denn das?
Es war schon schwer. Also das Runde ins Eckige und so, also es war schon eine neue Welt, würde ich mal sagen. Aber ich wollte das auch. Also ich wollte raus aus Wien wieder, aus meinem gewohnten, geliebten Wien. Und das war ein Kontrast. Wir sprechen zwar die gleiche Sprache, aber der Inhalt ist ganz anders zwischen mir und dem Rheinland. Klar, ich konnte Deutsch sprechen, ich konnte mich verständigen dort, aber ich war schon sehr fremd in Düsseldorf.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast eine Zeit lang in New York gelebt. Du hast eine der schicksalhaftesten Situationen, die unsere Zeit prägen, live miterlebt. Dann kommst du nach Düsseldorf, bist da mit vielen jungen Leuten zusammen. Es fühlt sich jetzt für mich erstmal ein bisschen exotisch an. Du bist ja mit einer ganz anderen Lebensexpertise ja schon in diese Klasse gegangen.
Ja, jetzt wo du das so sagst, ja. Also ich meine, ich war ja auch älter. Also ich war ja auch, wie ich hier angefangen habe, in Wien zu studieren, war ich ja auch ja doch fast 3 Jahre älter als die meisten, die da mit mir angefangen haben. Ich habe das schon gemerkt. Aber ich bin das irgendwie, war ich das gewohnt. Ich bin mir immer ein bisschen fremd vorgekommen, auch in meiner Schule. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man dann ja auch später als Künstler auch irgendwie außerhalb der Gesellschaft steht. Man ist zwar, Kunst ist ein Teil der Gesellschaft, aber als Künstler ist man immer irgendwie ein bisschen Beobachter. Und ja, Düsseldorf war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Es war wirklich,
ich möchte dich jetzt triggern, erzähl mir die interessante Erfahrung.
Ja, nein, wie soll ich das ausdrücken? Die Akademie an sich ist ja, also niemand kommt einfach so leicht in diese Akademie. Das heißt, alle, die in der Akademie studieren in Düsseldorf, die wissen schon, was sie da haben. Und das ist hart erkämpft. Und dadurch hast du automatisch sofort ganz starke Reibungen und Konflikte in den Klassen, zwischen den Klassen. Auch tolle Partys und tolle Freundschaften, aber es ist schon, ja, da geht's schon zur Sache von vornherein. Also das ist nicht nett und lieb. Ich war vorgewarnt. Also mir wurde das schon davor gesagt, oh, das ist, da weht ein anderer Wind. Und das ist halt Deutschland. Und in Deutschland ist ja, ja und nein, nein. Und es ist nicht ja vielleicht. Und schauen wir mal. Ja, in Wien ist immer schauen wir mal. Und lass uns einmal reden und so. Das ist schon alles sehr anders gewesen. Aber es war gut. Es war für mich sehr gesund, glaube ich. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt dort. Also nicht nur Künstlerisch, natürlich auch künstlerisch. Die Professoren und die Professorinnen sind einmalig in Düsseldorf. Das ist großartig. Aber auch als Mensch. Es war eine tolle Erfahrung. Ich muss sagen, ich war dann auch froh, dass ich wieder weg war. Ja. Also Leben kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich, dort.
Dann bist du nach Köln gegangen.
Ja, ziemlich weit. einmal den Rhein hinauf nach Köln, ja. Ich habe mich dann verliebt und bin da in Köln hängen geblieben. Das war so nicht geplant. Eigentlich wäre ich danach nach Berlin gegangen. Das war ja so der klassische Weg damals. Und bin dann mit einer Kölnerin in Köln geblieben.
Kenne ich aus eigener Erfahrung.
Ja, auch da habe ich viel Schönes erlebt.
Wenn ich richtig recherchiert habe, hatte ich ja auch eine Freundschaft zu Herbert Brandl noch weiter begleitet.
Ja, der Herbert, also er ist ein Mentor und ja, Freund. Wenn man sich so selten sieht wie wir, ist das schwer zu sagen, aber wir haben eine sehr freundschaftliche Art miteinander und wir haben zusammen Ausstellungen gemacht und so.
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man Freunde nicht jeden Tag sehen muss,
um sie zu verstehen. Das stimmt. Aber ja, ich freue mich jetzt. Ich werde ihn nächste Woche sehen wieder und ich freue mich sehr darauf, ihn zu sehen. Es ist immer unglaublich spannend, sich mit dem Herbert auszutauschen. Es ist ein tiefer, komplexer, warmherziger Mensch. So hat er auch unterrichtet und wir verfolgen uns gegenseitig im positiven Sinn. Und für mich war es ganz wichtig, weil ich war ihm so unglaublich dankbar, dass er mich in seine Klasse genommen hat. Und ich habe von ihm so viel gelernt.
Warum warst du dankbar?
Weil ich bin ein dankbarer Mensch. Also wenn ich merke, da wird mir unglaublich viel gegeben, dann habe ich den Drang, etwas zurückzugeben. Und wie ich dann das Angebot hatte, in Hagen, im Osthaus Hagen, eine Ausstellung zu machen, habe ich gesagt, ja, ich würde es gerne machen, aber ich möchte es gerne mit dem Herbert zusammen machen, mit Herbert Brandl. Und der Direktor, der hat gesagt, ja, findet den Herbert Brandl toll, aber warum mache ich es denn nicht alleine? Ist doch toll, eine Einzelshow zu haben. Ich habe gesagt, so, ja, aber ich habe gerade bei ihm das Diplom gemacht und ich möchte so gern jetzt sozusagen, ich möchte ihm was zurückgeben. Und was ist das schönste Geschenk, was man einem Künstler machen kann, ist eine Ausstellung im Museum gemeinsam zu machen. Dann habe ich den Herbert gefragt und er hat sich, glaube ich, sehr gefreut. War auch verwirrt. Er hat, glaube ich, sogar selber auch zu mir gesagt, ja, warum machst du das nicht alleine? Dann habe ich gesagt, so, ja, aber ich will das mit dir machen, weil ich mich so gefreut habe über diese Jahre bei dir in der Klasse. Und dann haben wir das zusammen gemacht. War eine schöne Ausstellung.
Ja. Was hast du von ihm gelernt?
Viele Dinge. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, und das ist nichts, was ausgesprochen wird oder wurde, aber dass das ganze Feld der Kunst mir offen steht, das habe ich von ihm gelernt. Und dass ich das spielerisch erfahren kann. Also wie ich angefangen habe, Kunst zu studieren, unglaublich ernsthaft, unglaublich fokussiert und mit Disziplin und Strenge. Und ich wollte das. Und Fokus und Malerei, nur die Malerei, nur die Ölmalerei. Ganz streng. Und das wurde dann eher lockerer mit der Zeit. Und der Herbert hat mir so diese ganz große Lockerheit vorgelebt. Dieses Spielerische. Dieses, dass es einfach aus dir herauskommt. Und je mehr du tust, desto mehr kommt es. Und je mehr du grabst und suchst, desto stärker springt diese Quelle aus dir heraus. Und das hat er vorgelebt einfach. Und da ich viel Zeit mit ihm verbringen durfte, also war halt jetzt nicht irgendwie der große Superstar, den du nur einmal im Halbjahr gesehen hast, sondern ich habe halt wirklich Zeit mit ihm verbracht. Wir haben gemeinsam sind wir zu Ausstellungen gefahren, wir haben uns stundenlang unterhalten. Und da habe ich das einfach so mitgenommen von ihm. Und habe das dann auch erst nach dem Studium so richtig verstanden, was ich da gesehen und erlebt habe und habe das dann einfach umgesetzt. Ja. Das habe ich von ihm gelernt.
Hast du Vorbilder?
Es gibt unglaublich viele Künstler und Künstlerinnen, die mich interessieren, die mich inspirieren. Lebende wie Verstorbene. Es gibt gewisse, wo ich das Gefühl habe, wir sind synchron unterwegs. Wir haben immer wieder die ähnlichen Ideen. Parallel setzen sie komplett anders um, die verfolge ich. Aber Vorbilder für mich war, es gab 2005 oder so muss das gewesen sein, in Wien in dem Bank Austria Forum eine Ausstellung. Wilhelm de Kooning, ein abstrakter Maler aus den 50er Jahren in New York. Die war ganz wichtig für mich. Das war eine ganz tolle Ausstellung. Die haben den ganzen Lebensweg von ihm in der Ausstellung gehabt. Und Wilhelm de Kooning kommt aus einer Familie von Schildermalern. Also sein Vater war ein Schildermaler. Der hat schön, perfekt mit Pinselstriche die Kuh für den Milchverkäufer und so gemalt. Solche Schilder. Und das hat er gelernt, der Wilhelm de Kooning. Und seine ersten Bilder, da sieht man das auch noch. Und wir haben halt sehr naturalistisch und sehr hübsche Bildchen. Und dann kommt ein unglaublicher Bruch und er geht in die Abstraktion und das hat eine so unglaubliche Kraft, seine Abstraktion. Und ich habe durch ihn angefangen, überhaupt zu verstehen, was Abstraktion ist oder sein kann. Und das war lange Zeit ein ganz großes Thema für mich, diese Ausstellung. Die hat mich jahrelang begleitet und immer wieder habe ich versucht, diese Wege nachzugehen, die er gegangen ist. Bin dann aber jetzt doch darauf gekommen, dass ich das einfach nicht bin.
Nein, du bist Julian.
Ja, genau. Aber weißt du, wenn du das so vorgelebt bekommst und du verstehst das und du wirst das nachschmecken, du wirst das nachspüren, so wie wenn du ein tolles Gericht isst in einem Restaurant, du wirst das nachkochen. Das mache ich auch oft, ja, ich koche sehr gerne. Es wird immer komplett anders bei mir. Es wird ein schönes Gericht und die Leute, die es essen, sagen, boah, das schmeckt aber toll. Ich denke mir, ja, aber es ist nicht das, was ich gegessen habe. Aber so ist es halt. Ne? Und das ist auch etwas, was ich jetzt im hohen Alter von 43 Jahren gelernt habe.
Nur sei mal ganz vorsichtig. Ja. Wir sind da ein Alter, ich bin da anderer Meinung. Wir sind Blutjuck.
Ja, genau. Aber das ist ja, ich finde ja das Altern einen wunderbaren Prozess, weil, weil man sich ja so schön weiterentwickeln kann, wenn man das annimmt und dann so viel weglassen kann, was nervt und was welche Kindheitssachen sind, die man nicht mehr braucht. Und jetzt kann ich sagen, ja, das ist okay so. Mich haben zum Beispiel immer Ernst Ludwig Kirchner, der hat mich immer wahnsinnig begeistert. Und ich fand seine Akte und seine Bilder, die habe ich auch immer ganz verstanden. Das war für mich eine Sprache, die ich sofort verstanden habe und die mich interessiert hat. Und ich war aber so von diesem William de Kooning begeistert. Und ich war von dieser kompletten Auflösung so angetan und habe mich damit beschäftigt. War es halt einfach nicht. Und jetzt, ich glaube, ich würde, um zu sagen, um dieses Wer bin ich, da vielleicht ein bisschen abzuschließen, wer bin ich künstlerisch? Ich glaube, ich bin ein abstrakter Expressionist. Ja, nicht aus der Jahrhundertwende, sondern aus der Jetztzeit. Und das hat doch fast 20 Jahre gedauert, um das herauszufinden.
Benutzt das Wort abschließen. Ich glaube, das kann man gar nicht abschließen. Natürlich, ich weiß, dass du die Frage meinst, aber dieser Weg vom Innen ins Außen herauszufinden, was ist mein Kern, wie bringe ich es auf die Leinwand oder in Epoxidharz, der ist doch beständig.
Ja, natürlich, da hast du recht. Der Weg ist natürlich beständig, aber es gibt diesen Moment, wo man erkennt, wer man ist. Und ich glaube, dass sich da Privatleben mit, jetzt sage ich mal, dem künstlerischen Leben so komplett vermischt hat bei mir. Und ich habe in den letzten 4 Jahren privat einiges durchgemacht und einiges abschließen müssen und habe da auch sehr gearbeitet an mir und bin da ganz nah mir gekommen, mir selbst, diesem Innersten, wo auch die ganzen Sachen sind, die man nicht so gerne sieht und die man an sich nicht so gerne mag. Und ich habe begonnen, das zu akzeptieren und anzunehmen. Und parallel dazu, und das hat auch dann meinen Blick auf die Kunst so geschärft, weil parallel dazu ist das Gleiche in der Kunst passiert. Und ich habe diese Zeit Corona, diesen Lockdown, extrem genützt dafür, diesen Weg in Ruhe und Intensität und in Abgeschiedenheit auch wirklich zu gehen. Was dazu geführt hat, dass ich auch in der Kunst sozusagen die Seiten an mir akzeptiere, die ich nicht so cool finde.
Mhm. Ja. Welche sind das?
Dass ich eben nicht William de Kooning bin, ja, zum Beispiel. Sondern eben vielleicht eher Ernst Ludwig Kirchner oder eben Julian Kohl. Mhm. Und ein Konglomerat, ein Amalgam von all denen, die davor waren.
Puzzleteilchen.
Ja, Puzzleteilchen. Von all denen, die ich gesehen habe, die mich geprägt haben. Und dass man sich das halt auch nicht aussuchen kann.
Sieht man deine Gefühlslage in deinen Werken? Ich denke jetzt gerade an diese 2 ineinander geschlungenen Nägel.
Ja, das ist witzig. Ich weiß es nicht, ob man das sieht. Also ich kann das nur schwer beurteilen. Lustigerweise habe ich in der Zeit, wo es mir ganz, ganz schlecht gegangen ist, mit die schönsten Sachen gemacht.
Ja. Oje, was soll ich dir denn jetzt wünschen?
Nein, prinzipiell bin ich in meinem Ausdruck eigentlich immer auf der Suche nach einem Kern. Und anscheinend ist der Kern, der sich dann manifestiert, also auf diesen Punkt, auf den ich immer wieder zurückkomme, in meinem Spiel. Also für mich ist das Kunst erschaffen ist etwas Spielerisches. Also ich mache auch immer mehrere Dinge gleichzeitig. Ich arbeite nicht an einem Stück, sondern ich arbeite eigentlich immer an 10 verschiedenen. Und jetzt arbeite ich an 5 Sachen in Palma und parallel dazu an 5 Sachen in Wien.
Ich wollte gerade sagen, naja, du hast ja auch mehrere Ateliers, da muss man ja gezwungenermaßen.
Aber das ist auch so, es sind so Versuchsreihenfolgen. Also ich gehe dann von dem einen Tisch, da arbeite ich eine Stunde an einer Sache, dann gehe ich dann zum nächsten und arbeite eine Stunde, dann gehe ich ein Wasser trinken, auf dem Weg dorthin sehe ich das, an dem ich gerade vorgestern angefangen habe und dann muss ich da weitermachen. Also das ist so ein Spiel irgendwie.
Mixst du auch die Medien? Also arbeitest du an dem einen Tisch mit Epoxidharz und an dem anderen hast du dann die Staffelei steht.
Ja, ja, genau. Nein, es ist schon so. Also in meinem Atelier hier, es ist ein großer Raum, da sind es Tische und in Palma sind mehrere Räume und da sind es Räume. Da habe ich einen Raum, wo ich das Epoxy mache, da habe ich einen Raum, wo ich schleife, einen Raum, wo das Werkzeug ist und so weiter. Das sind so Räume, die ich gehe. Das sind auch Zustände. Ich habe auch andere Handschuhe für jede Arbeit. Ich liebe das. Also ich brauche auch irgendwie eine äußerliche Uniformierung für jeden Prozess. Was ich sagen wollte ist, dass wenn ich arbeite, ich habe mich eine Zeit lang sehr mit Meditation beschäftigt auch. Ja. Und ich fand das sehr spannend. Und jetzt bin ich drauf gekommen, dass wenn ich arbeite, das ist eine Form von Meditation. Also ich habe diesen einen ähnlichen Zustand beim Arbeiten, wie ich ihn beim Meditieren gehabt habe. Mhm. Also jetzt dieses spielerisch mit dem Meditativen zusammen als Mischung. Also Zeit spielt dann sowieso keine Rolle mehr. Ja, ich muss mir auch für alles Alarm stellen, ja, damit ich nicht vergesse, keine Ahnung, irgendwas zu machen, Kinder abzuholen oder was auch immer. Das sind 5 Alarme, die hintereinander abgehen, damit ich auch ja pünktlich bei der Schule bin und so weiter. Weil jetzt Raum und Zeit ist weg, ich bin dann in irgendeinem eigenen Universum und da scheint sich etwas aus mir heraus zu manifestieren, was halt dann erstaunlicherweise, auch wenn es mir gerade im Leben vielleicht gar nicht so gut geht, irgendwie doch da sich mit etwas Schönem beschäftigt oder mit etwas Harmonischem oder Wohlgeformten, weiß es nicht.
Ja? Also hast du von vornherein noch gar nicht das Figürliche, was sich entwickeln soll im Kopf, sondern du lässt einfach geschehen?
Ja, also zum Beispiel für eine Skulptur fange ich schon auch mal mit Skizzen an, aber da geht es meistens um 2 Striche. Also ich stelle zum Beispiel 2 Striche in Relation zusammen und dann lege ich im Zeichnerischen schon eine Form drüber und schau mal, was passiert und was diese Form dann für mich bedeutet. Und wenn ich da dann eine Relation gefunden habe, die mich interessiert, dann gehe ich in die Skulptur. Und ich baue die Skulptur ja wiederum von Strichen, also in dem Fall sind Stahlrohre, auf. Dann wird geschäumt. Und da habe ich dann schon so Ideen wie zum Beispiel Flächen, Spannung, Glattheit, Rauheit, hier Reflexion, hier Schatten. Das habe ich schon. Aber ich habe überhaupt keine strenge Korsett, wie das passieren soll. Das ist dann eher wieder im Prozess des Schleifens, wo ich dann den Schaum schneide und schleife. Da gehe ich dann hinein und bestimme die Flächen, wie sie zueinander stehen und wie mineralisch das Ganze werden soll oder wie organisch und so weiter. Und bin dann aber selber im Prozess oft überrascht, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Und es ist eine schöne Freiheit, die da ist. Und es lässt mir die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was ich mir davor nicht vorstellen habe können. Und das reizt mich sehr. Ich kann mir viel vorstellen. Ich habe ein sehr visuelles Vorstellungsvermögen. Aber ich liebe es, mich selber zu überraschen.
Ja, du hast auch eine große Wahrnehmung, ne?
Ist wahrscheinlich, ohne der kommt man wahrscheinlich nicht durch. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe das Sensorium, das ist schon auch etwas, was ich gelernt habe über die Jahre. Also wenn man als Mensch so durch die Schule geht, durch das langsam Erwachsenwerden oder das zeitliche Erwachsenwerden. Ja. Ich glaube, wenn man spielt, so wie ich, wenn man nie aufgehört hat zu spielen, wird man auch nie erwachsen. In dem Sinn, wie wir Erwachsensein definieren. Aber man wird ja älter. Und wir lernen eher so mit 15, 16, 17, 18 unsere Sensorik, unser Wahrnehmen abzustumpfen. Ja, wir sollen bitte nicht mehr weinen, wenn es uns schlecht geht, weil es uncool ist. Wir sollen uns bitte auch gar nicht ärgern, weil es auch uncool ist. Und wir sollen uns auch nicht freuen, weil das ja auch uncool ist. Es gibt dieser Gruppendruck, der da entsteht. Und da lernen wir eigentlich sehr viel abzuschalten. Und dann müssen wir uns da und konzentrieren und lernen. Und da müssen wir einfach uns runterfahren als Wahrnehmungsorgan. Und es ist gar nicht so leicht, das dann wieder raufzufahren. Es dauert. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Teil des Studiums war, all diese Wahrnehmungen, die wir haben, hören, sehen, spüren, Haut, Wind auf der Haut, wie fühlen sich meine Finger an, das wieder ganz raufzufahren und immer weiter zu öffnen, 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 öffnen und so durchs Leben zu gehen. Und das ist natürlich etwas, was man sieht, wenn man mit Künstlern und Künstlerinnen zu tun hat, die vielleicht 20, 30 Jahre älter sind und darin schon sehr weit gekommen sind. Das sieht man halt, wie man als ein so offenes Wesen auch überleben kann, ohne daran zugrunde zu gehen. Weil je offener du bist, desto mehr dringt auch auf dich ein, was dir vielleicht nicht so gut tut oder was dir Schmerzen zufügt oder was auch immer. Und das habe ich, glaube ich, auch ganz stark gelernt vom Herbert. Ja.
Werden deine Motive stärker? Also ich meine jetzt nicht im Sinne des Ausdrucks, sondern des Aushaltens. Vor, ich weiß jetzt nicht wie vielen Jahren, aber vor einiger Zeit hast du ja sehr stark so zarte Gräser gezeichnet, ganz fragil. Du sagtest gerade, wenn man spürt, wie der Wind durch die Finger fährt, man spürt, wie der Wind durch diese Gräser fährt, dann hast du einen Zyklus gehabt mit starken Tieren, naja, vielleicht auch mal verschlafenen faulen Tieren. Jetzt arbeitest du sehr stark mit Skulpturen, die aber auch wieder fragil wirken und gleichzeitig eine Stärke ausstrahlen.
Ja, das ist witzig. Zu mir hat der Herbert Brandl ganz am Anfang, hat er zu mir gesagt, Julian, bei dir geht alles um den Strich. Und ich habe gedacht, er meint, ich bin ein Zeichner, aber er hat recht. Also ich kann jetzt sagen, er hat recht, ich habe das damals schon gesehen. Bei mir beginnt alles mit einem Strich immer und der Strich ist halt fragil und zart, aber der hat schon eine Kraft. Bei den Gräserbildern, von denen du sprichst, ist es mir damals hauptsächlich um Rhythmus und Licht gegangen eigentlich. Und die Gräser waren mehr eine Form, die ich mir ausgeliehen habe, damit ich mich mit der Form gar nicht beschäftigen muss, sondern dass ich wirklich nur in diesem Rhythmus sein kann.
Und die Tiere?
Ja, das war meine ganz expressive Zeit. Da war ich einfach nur voller Lebensfreude und bin eigentlich explodiert jeden Tag mehrfach. Wenn man das in Zeiten wie diesen sagen darf, explodieren. Ich bin ganz stark aus mir herausgekommen jeden Tag. Das war einfach eine Sturm- und Drangzeit. Und war eine tolle Zeit, tolle Phase. Ich würde heute wahrscheinlich die Tiere ganz anders malen.
Wie?
Ich weiß es nicht, muss ich rausfinden.
Oh, mach mal und halt mich auf dem. Mach doch mal.
Nein, aber ich habe zum Beispiel für die Parallel Editions in Wien, die im Frühling war, habe ich das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder richtig gezeichnet und habe ein Porträt gezeichnet. Im Endeffekt wurde es dann ein Porträt. Also ich war auf der Suche nach etwas, was sich vervielfältigen möchte. Und allein schon die Frage, warum eigentlich etwas zu vervielfältigen, hat mich monatelang mal wieder aufgehalten. Es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich damit beschäftige, weil Druck, Vervielfältigung ist ja ein Thema in der Kunst, ein großes. Und das ist durchaus spannend und ich habe viele tolle Sachen gesehen. Aber ich habe mich immer gefragt, warum? Warum soll ich was vervielfältigen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute noch nicht. Aber diese Zeichnung ist entstanden und wie ich die dann gesehen habe, also mein Sohn und ich haben uns gegenseitig gezeichnet. Das war wirklich ein schöner Moment, ein schöner Vater-Sohn-Moment, ganz romantisch, so wie man sich's vorstellt, bevor man Kinder hat. Und dann sehe ich diese Zeichnung und schaue sie an und denke mir, und es war ganz klar, so hast du dir doch vor 20 Jahren vorgestellt, dass deine Kunst ausschauen soll. Das war ein toller Moment. Und das in der Zeichnung, was ich ewig nicht gemacht habe. Und dann noch in Porträt, wo ich mir eigentlich immer gedacht habe, Porträt, das kannst du nicht. Du bist kein Porträtzeichner, Maler. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist also eine ganz wichtige Arbeit, die kannst du vervielfältigen. Und die war auch irgendwie zart. Die ist irgendwie verspielt. Aber hat eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Expressivität in dem Strich und im Ausdruck. Und das glaube ich, bin ich künstlerisch. Diese Mischung aus dieser feinen, fliegenden Feder oder Vogel, der durch die Luft zieht und auf der anderen Seite aber doch eine ganz klare Aussage. Und ganz genau, ich weiß schon, was ich will und wie es sein soll. Und hält auch schon ein Sturm aus und ein Unwetter. Ist kein Gänseblümchen.
Einen Sturm aushalten? Das müssen auch deine Skulpturen im öffentlichen Raum. Im letzten Jahr, da war ich auf der Biennale in Venedig und war in einem total schönen Hotel. Eureka oder Juhu. Eureka.
Eureka, ja.
Eureka, genau.
Ja.
Saß im Garten, traumhaftes Wetter, umgeben von deinen Skulpturen. Und ehrlich gesagt habe ich mich da ein bisschen in deine Skulpturen verliebt.
Dankeschön. Das ist ein spezieller Ort, das Eureka. Das ist ein Projekt von zwei Wienern. Das sind Sammler von mir und Förderer. Und die haben vor, ich weiß, es ist schon einige Zeit her, sind es 10 Jahre, vielleicht sogar mehr, haben sie diesen Palazzo gekauft in Venedig. Ein verrücktes Projekt eigentlich, weil der war ewig lang leer gestanden, aber hat einen wunderschönen Innenhof. Und diese Sammlerin ist eben zu mir gekommen und hat gesagt, komm mit nach Venedig, ich muss dir was zeigen. Und wir sind durch diesen Palazzo gegangen, der nach Weinkeller, also nach Moder gerochen hat und alles, aber wunderschön war. Und sie hat gesagt, du, wir werden hier ein Hotel machen. Und ich möchte, dass in jedem Zimmer, wo sonst der Fernseher ist, möchte ich, dass ein Bild von dir hängt. Und ich bin da gestanden und dachte, wow, ich glaube, ich habe Freudentränen in den Augen gehabt, weil es gibt nichts Schöneres natürlich als jemanden, der einem so einen Platz gibt. Aber es ist noch schöner, wenn man Teil so eines Projekts sein darf, wenn man von Anfang an mit ist. Weil es kriegt dann so eine ganz eigene Dynamik. Und dann, wir haben dann auch eben beschlossen, dass da im Eingangsbereich so ein ganz großes Bild hin soll. Und das Spannende war, dass sie gesagt hat, sie möchte, dass die Bilder zuerst fertig sind und dann richtet sie ein. Mhm. Ja. Und das war eine tolle Zusammenarbeit. Also ich musste ein paar Mal an Peggy Guggenheim denken, wie sie so mit ihren Künstlern umgesprungen ist. Und auch hier, die musste schon manchmal ein bisschen streng werden mit mir. Aber es ist gelungen und sie hat das auch wahnsinnig toll eingerichtet. Also ich finde, das ist irrsinnig intensiv und extrem. Und trotzdem hat sie eine Gemütlichkeit und eine Verspieltheit, die mir steht. Und dann ist eben dieser Innenhof, ne, von dem du gesprochen hast, mit den alten Bäumen. Und diese Ruhe, die man in Venedig ja so schwer findet, vor allem in der Hauptsaison.
Und auch diese Kühle.
Ja, ne? Mhm. Es ist immer frisch da irgendwie.
Und sie haben aber angenehm.
Ja, und einen herrlichen Kaffee haben sie. Und das, also, das ist ja, ein Traum.
Ich habe den Aperol probiert, der war auch herrlich.
Ja, der ist sehr gut. Ja, ja, es kommt auf die Tageszeit an. Und dann habe ich eben parallel dazu, wie die langsam fertig wurden mit dem, es hat ewig gedauert, weil die haben natürlich dauernd irgendwelche Fresken freigelegt. Und da musste wieder der Beamte kommen, der entscheidet, ob man da jetzt weiterarbeiten darf oder nicht. Also es hat sich um Jahre verzögert. Irgendwann war dieses wunderbare Haus fertig und parallel dazu habe ich angefangen, Skulpturen zu machen. Und habe ja die 2016, 17 habe ich die Malerei fast komplett sein lassen. Also ich habe 2017, glaube ich, 3 Bilder gemalt oder so. Ich habe da den Zugang verloren über eine gewisse Zeit. Ist einfach die Energie nicht mehr da gewesen, die war woanders. Und habe die Skulpturen entwickelt und die beiden, die kannten mich als Maler und Zeichner. Mir war so, okay, Skulpturen, was macht er jetzt? So wie viele andere, die sich gedacht haben, was macht er jetzt? Und ich konnte sie überzeugen und habe gesagt, du weißt du was, ich stelle euch diese Skulpturen in den Garten, weil ich bin so überzeugt von denen und ihr werdet sehen, die gehören dahin. Die beiden so, na schauen wir mal. Ja, okay, den alles organisiert, Transport nach Venedig, aufregend mit dem Boot, mit dem Schiff sind dann die Dinge dahin. Und wie du jetzt gesehen hast, stehen sie immer noch dort und sie haben auch das ganz stark angenommen und sind begeistert gewesen. Und ich glaube, dass die zwei Skulpturen, die da jetzt stehen, diesen Ort auch wirklich abrunden. Mhm, ja. Ah, und ich habe diese Idee mit dieser sich nach oben windenden goldenen Spirale ist auch für diesen Ort entstanden, für diesen Innenhof. Ich habe sie dann oft wiederholt und ich mache sie heute noch sehr gerne. Sie hat für heute für mich ganz viele Bedeutungen, diese Spirale.
Welche?
Ja, auch das eben sich aus, sich nach oben der Gravitation entgegen. Und zwar damit meine ich nicht nur die Gravitation der Erde, sondern die Gravitation des Lebens und auch manchmal der Dunkelheit. Und wenn es einem schon nicht gut geht und wenn einen alles runterzieht und so weiter und dann sich das ins Licht strecken.
Some thoughts are persistent.
Some thoughts are persistent, ja, das war ein bisschen alter. Da habe ich eh auch über Hunde gesprochen, wenn die sture Hunde geht's da. Na, und die Idee für Venedig war aber eben in diesen Innenhof das Licht von oben einzufangen und herunterzubringen. Und ich glaube, das macht sie, die Skulptur. Und das ist wirklich schön jetzt dort. Ich mag es sehr gern. Ich bin immer wieder wahnsinnig gern dort. Und das Schöne ist, dass die beiden, die das Projekt gemacht haben, jetzt am nächsten großen Projekt arbeiten und meine Skulpturen ganz stark einbinden, weil sie eben erlebt haben, was da passieren kann. Und das ist schön, also ich liebe das, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich mag das überhaupt sehr gerne, jetzt auch für die Ausstellung am 6. Oktober in Wien im Hotel Altstadt. Das ist auch eine sehr lange Zusammenarbeit. Also viele, viele Monate, wo man sich immer wieder trifft und wo man sich als Mensch ganz nah kennenlernt und dann zusammen was erarbeitet irgendwie. Ohne, es ist gar nicht so, dass man sich groß einmischt beim anderen, aber es kommt halt ein Input und es ist ein Austausch da und man schärft sich gegenseitig so. Das ist toll.
Ja, das Altstadt Wiener, das mag ich auch sehr gerne. Das
ist ein schönes Hotel, ja. Mhm. Also es ist ja, Hotel und Kunst ist ja eigentlich was, muss man leider sagen, was meistens nicht so gut funktioniert. Also das ist ein bisschen wie so im Krankenhaus, ja. Was da so herumhängt, das ist nicht immer so der Wahnsinn, finde ich. Und das ist jetzt auch meistens, wenn man jetzt sagt, ein Künstler stellt im Hotel aus, wird man sich denken, man stellt da im Hotel aus. Aber das Hotel Altstadt ist eben nicht irgendein Hotel. Das Hotel Altstadt hat die wunderbaren Kunstsuiten, die sie machen. Die haben eine ganz große Verbindung zur Wiener Kunst seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und auch wie es gewachsen ist, Das ist alles, irgendwie ist das ganze Hotel ein künstlerischer Prozess. Darum stellen, glaube ich, auch immer wieder sehr, sehr ernsthafte Menschen dort aus. Und das Gleiche ist in Venedig, das ist nicht irgendein Hotel. Das ist, da gibt es 11 Zimmer und das ganze Konzept ist schon ein künstlerisches eigentlich. Und wenn man dorthin kommt, spürt man das auch. Das hat nichts mit Hotel zu tun. Da darf man Gast sein in der Vision von jemandem und im Universum von jemandem. Und das ist schön.
Wenn man jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, nach Venedig zu kommen, um sich dort einen kleinen Skulpturenpark anzuschauen, gibt es denn hier in Wien oder in Österreich die Möglichkeit, eine Skulptur zu sehen?
Ja, gibt's. Ja, ja, klar. Also sie stehen überall herum. Nein, also im öffentlichen Raum.
Sie sind golden.
Sie sind oft golden, oft, ja, das stimmt. Es gibt hier in Wien im 19. Bezirk gibt es eine ständige Ausstellung von mir. Da gibt es einen alten Garten, der mir zur Verfügung gestellt wurde, wo eine Dauerausstellung hat. Also ich wechsle da immer. Verschiedene Skulpturen stehen dort, aber es stehen immer mindestens 5, 6 Skulpturen dort. Das kann man sich anmelden und dann kann man in diesen alten Garten, also der alte Garten an sich ist schon sehr schön und mit den Skulpturen, das kann man sich anschauen, wann immer man möchte, muss man nur Kontakt aufnehmen. Da kann man zum Beispiel anschauen, dann ist jetzt dann die Ausstellung im Hotel Altstadt. Und ja, im Schlosspark in Gmunden war jetzt gerade eine sehr schöne Gruppenausstellung mit der Parallel Vienna. Da hat man das sehen können.
Gmundner Porzellan.
Gmundner Porzellan, ja. Ja.
Ich würde meinen verurteilen.
Nein, aber das ist ja toll, dass du es überhaupt kennst. Nein, das ist Weltkulturerbe, so eine Halbinsel im See drinnen, wunderschön, Schlosspark, traumhaft mit klassischen Konzerten. Also jeden Sommer kann ich nur empfehlen, ein Erlebnis. Österreich von deiner schönen Seite.
Spielt Österreich in deinen Werken eine Rolle?
Spielt Österreich wahrscheinlich. Ich bin ein Österreicher, ganz und gar. Ich bin ein Wiener. Ich bin ein europäischer Wiener, ich liebe Wien dafür, dass sich hier alles mischt und dass es erstaunlich gut funktioniert.
Und so eine spannende Sprache hat. Was sagst du nochmal? Quant.
Quant, ja, das ist ein altes Wort. Alt, wir verwenden viele Wörter, die einfach in Deutschland nicht mehr verwendet werden, weil sie alt sind. Mhm. Das ist witzig. Ältere Menschen, die verwenden das in Deutschland auch noch, wenn man mit einem 80-, 90-Jährigen spricht.
Ach, du bist ja eigentlich auch schon 80, 90, ja, so wie du redest.
So wie ich rede, genau. Ja, ist lustig, wie ich jung war, haben sie mir immer gesagt, du bist der Euder Trafikant, haben sie zu mir immer gesagt.
Ein Euder Trafikant?
Ja, Trafikant, Entschuldigung, der Tabaktrafik. Also bei uns gibt es das Tabakmonopol, also man kann im Supermarkt keine Zigaretten kaufen wie in Deutschland. Es gibt die Tabaktrafik, das ist so wie in Italien gibt es ja auch diese Schilder. Und das ist hier so eine kleine Trafik, so ein kleines Geschäft. Früher saßen da die Versehrten vom Krieg drinnen, also die haben dann ein Auskommen gehabt, mit dem sie eben die Chick, die Zigaretten verkaufen und Brieflose und weiß Gott, was man da alles kaufen kann, Zeitungen. Genau, und der alte Trafikant, das waren immer eher unfreundliche Leute, die da drin gesessen sind. Und,
ach, das bist du ganz und gar nicht.
Ja, aber ich war es anscheinend, wie ich 15, 16 war. Also ich war immer sehr streng.
Bist du rot jetzt?
Ja, ein bisschen. Nein, das ist witzig. Je älter ich werde, desto lustiger werde ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Entspannter. Das Altern tut mir gut.
Ja, das Puzzle füllt sich.
Ja, vielleicht. Ja. Man wird ehrlicher.
Mhm. Ja. Schön, mit dir zu sprechen.
Also ich bin überzeugt davon, dass mein künstlerischer Prozess ist ein ganzheitlicher Prozess. Also ich trenne nicht Leben, Arbeit, Liebe, Trauer und diese Dinge voneinander. Das ist alles eines. Und dadurch gehe ich teilweise auch sehr, sehr lange Wege. Und ich bin, glaube ich, ein gemütlicher Wanderer. Ich habe keinen schnellen Schritt, aber ich habe einen stetigen Schritt. Und
ein Meilenstiefel?
Nein, vielleicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich lasse mir Zeit. Ich schaue gerne. Ich sehe gerne. Ich nehme die Minuten und die Stunden gerne als das, was sie sind. Die sind da. Das sind Momente. Und ich versuche wirklich in diesen Momenten zu sein. Und dadurch, dass ich die Reise, die ich als Mensch mache, die wahrscheinlich dann endet, wenn ich die Augen schließe und nicht mehr aufmache, diese gleiche Reise lebe ich in einer Kunst. Und dadurch sind diese Dinge so verflochten miteinander. Dadurch kann ich auch gewisse Dinge nicht beurteilen, wenn du mich jetzt fragst, sieht man dein Leben in deiner Kunst? Es muss da sein, weil die Dinge so miteinander verflochten sind. Und ich habe in den letzten Jahren eine ganz starke geistige Reise ins Innen gemacht, ein Aufräumen, ein Ausmisten, ein Klarheit schaffen in den Gedanken, in den Dingen, die einen bestimmen. Und was sind das überhaupt für Dinge und was für eine Rechtfertigung haben diese Dinge überhaupt noch in der Jetztzeit?
Du meinst Relikte aus der Jugend, oder?
Aus der Jugend. Man lebt so vor sich hin, man wird älter und jeder Mensch hat eigene Gesetze für sich, Regeln, die er sich aufstellt. Schlussfolgerungen, auf denen er seine Entscheidungen trifft oder ihre. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, Moment mal, das sind alles Dinge aus meiner Jugend. Also meine Entscheidungen basieren auf uralten Erfahrungen und uralten Wahrheiten, die eigentlich jetzt gar keine Bedeutung mehr haben oder eben nicht mehr so wahr sind, wie sie es waren. Und das war ein sehr wichtiger Prozess und da ist viel flöten gegangen.
Hat dir Eckhart Tolle geholfen?
Hat Eckhart Tolle mir geholfen, ja, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle stimmt. Ja. Eckhart Tolle war tatsächlich am Anfang dieses Weges unglaublich wichtig. Einige Autoren waren sehr wichtig, gibt's tolle Bücher, die einem da helfen beim Ausmisten. Gibt auch das wunderbare Buch, Die Kunst, es mit sich selbst auszuhalten. Fällt der Autor gerade nicht ein.
Ach, das kann ja jeder nachschauen.
Ja, 100 Seiten starkes Buch, sehr zu empfehlen, wunderbar. Und diesen gleichen Weg habe ich, glaube ich, auch in der Kunst gemacht. Und jetzt ist da eine unglaubliche Direktheit. Also die Idee geht direkt in die Umsetzung. Und wie ein Rad, das sich dreht, es hört nicht mehr auf, sich zu drehen. Und an diesem Punkt wollte ich immer kommen. Davon habe ich immer geträumt. Und ich habe mir diesen geistigen wie räumlichen Platz über viele, viele Jahre erarbeiten müssen. Der war nicht da. Der ist mir nicht geschenkt worden. Und ich muss ihn mir jeden Tag aufs Neue schaffen. Und ich teile ihn eigentlich nur noch mit meinen Kindern. Und das tue ich sehr gerne, weil die liebe ich über alles. Aber sonst ist dieser Raum nur noch ein Raum der Kreation, des Ausdrückens. Er ist ein sehr schöner Zustand, muss ich sagen. Und ich hoffe, er wird noch lange, lange anhalten.
Und ich hoffe, du hast ja eben gesagt, dass in deinen Momenten der persönlichen Herausforderung außerhalb der Kunst, du eben hervorragende Kunst geschaffen.
Hervorragend hast du gesagt.
Ja, dann natürlich sage ich das, ja. Ich bin davon überzeugt.
Du bist lieb, danke schön.
Nein, ich bin nicht lieb. Ja. Ich kann einfach gut beurteilen.
Okay. Nein, aber es ist tatsächlich, also ich habe eine sehr erfolgreiche Ausstellung gemacht im 2019, da ging es mir schrecklich. Da ist gerade alles zu Bruch gegangen. Und ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und ich habe sie auch genannt Memories of a Broken Heart. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass mich jemand fragt, sag mal, was ist denn los mit dir? Geht's dir nicht gut? Oder was ist, das ist alles so melodramatisch. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nur das Glück gesehen und die Freude und die Schönheit und die Ausstellung war ein Riesenerfolg. Ja, schön.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Ausstellung im Altstadt Vienna.
Ja, das wird.
Und was spannend. 24, jetzt sind wir ja schon fast wieder Ende des Jahres, und so noch mit dir erwartet. Viele, viele glückliche Momente voller guter Kunst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mich ein bisschen mit auf die Reise durch dein Leben, durch dein Wer bin ich, von innen nach außen mitgenommen hast. Natürlich auch alle Hörenden.
Bitte gerne, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch.
Nein, niemals.
Das Universum tendiert ins Chaos und ich verliere den Kampf regelmäßig gegen das Chaos.
Du, ich fühle mich ganz wohl bei dir.
Sehr gut.